wie kann Gott das alles zulassen? Ich denke, es gibt unendlich viel Leid. Ich war heute Nachmittag zwischen Lippstadt und Soest, habe eine Beerdigung gehalten, 61 Jahre alt, am Arbeitsplatz, Herzinfarkt, tot. Es gibt unendlich viel Leid, sodass wir uns immer wieder fragen, wie kann sowas passieren? Und ich kann auch heute Abend nur sagen, ich bin nicht der alte Besserwisser, der auf jeden Pott den passenden Deckel hat und die Antwort präsentiert, sondern ich stelle diese Frage auch. Als im Juli 2012 mein Schwager am Nebelhorn abstürzte, ich war der einzige Augenzeuge, und wenn ich euch das jetzt so erzähle, sehe ich ihn 70 Meter in die Tiefe fallen. Verstehen kann ich das nicht. Aber ich kann euch gleich zu Beginn einen Tipp geben. Psalm 55, Vers 23 hat mir immer wieder geholfen. Wirf auf den Herrn deine Last und er wird dich erhalten. Und das wünsche ich heute Abend bei all dem Leid, was dich persönlich auch beschäftigt. Vielleicht auch dieser schreckliche Unfall vor einem Jahr hier in Fallbad, als ein junger Mann unverschuldet als Motorradfahrer tödlich getroffen wurde von einem Autofahrer. Alles Dinge, die wir nicht verstehen können. Und eins steht fest, wir müssen uns immer wieder fragen, wie werde ich mit dem Leid fertig oder macht das Leid mich fertig? Und von daher haben wir heute Abend ein sehr schwieriges Thema und ich wünsche sehr, dass wir uns mit hineinnehmen lassen in das, was Gott uns in seinem Wort dazu zu sagen hat. Und er redet unser Leid nie klein, er nimmt deine Not ernst. Und weiß auch heute Abend um das, was dich persönlich belastet, so wie ich das auch heute Mittag bei der Beerdigung gemerkt habe, wie die Witwe darunter leidet, dass ihr 61-jähriger Mann jetzt nicht mehr da ist. Gott nimmt das ernst und er möchte ganz konkret auch dir heute Abend wertvolle Denkanstöße geben, die dir helfen, irgendwie damit klarzukommen. Bevor ich auf das Schwierigste vom Thema Leid eingehe, nämlich unverschuldetes Leid. Plötzlich wird man tödlich getroffen oder stürzt ab oder ist unheilbar krank, obwohl man verantwortungsbewusst gelebt hat. Möchte ich aber auch vorneweg einmal unterscheiden. Es gibt natürlich selbstverschuldetes Leid. Vielleicht kennt ihr diese Redensart, das größte Leid ist das, was der Mensch sich selbst andeiht. Wenn vielleicht der junge Mann hier vorne gerade einen Führerschein gemacht hat, hast du schon einen? Und wenn du den demnächst machst und fährst wie ein Wilder durch Sauerland, ich bin gerade kreuz und quer durch Sauerland gefahren, das sind ja unglaubliche Straßen, die man richtig heizen kann. Und wenn dann die Mama sagt, du hast das Auto noch nicht im Griff, fahr vorsichtig und landest vom Baum, dann können wir bitte Gott nicht dafür verantwortlich machen. Oder wenn jemand täglich 3 Flaschen Whisky säuft und ist irgendwann krank, da können wir Gott nicht für verantwortlich machen. Also ich glaube, da sind wir uns einig, es gibt selbstverschuldetes Leid, wo wir uns selbst an die Nase packen müssen. Dann gibt es natürlich auch Leid, was Menschen anderen Menschen zufügen. Das wird jetzt schon ein bisschen schwieriger. Aber ich habe festgestellt, sehr schnell bekommt auch in dieser Kategorie Gott den schwarzen Peter zugeschoben. Und man sagt dann so, ja, wenn Gott allmächtig ist und wenn Gott Liebe ist, warum haut er nicht dazwischen und setzt all dem Unrecht, das es in dieser Welt gibt, endlich einen Stopp? Die Römer hatten ja ein Sprichwort, homo homini lupus est, der Mensch ist des Menschen Wolf. Der Mensch macht sich das Leben gegenseitig zur Hölle. Ich denke, das ist uns auch bewusst. Und das hat es immer gegeben. Aber darauf gibt die Bibel uns nun schon auch eine Antwort und die möchte ich mit euch ganz kurz durchdenken. Denn Petrus, ein Apostel, ein Jünger des Herrn, schrieb ja seine Briefe an Christen, die verfolgt wurden in der heutigen Zentraltürkei, also in der Provinz Asia. Und sie hatten Schwierigkeiten, wurden verfolgt nur, weil sie den auferstandenen Christus verkündigten. Und da finden wir so eine schöne Teilantwort auf diese Kategorie des Leidens im 2. Petrusbrief, Kapitel 3, Abvers 7. Ich lese mal, die jetzigen Himmel und die jetzige Erde aber sind durch dasselbe Wort aufbewahrt und für das Feuer aufgehoben zum Tag des Gerichts und des Verderbens der gottlosen Menschen. Ich mache hier mal erst einen Stopp und weise darauf hin, das Erste, was Petrus tut, er verweist auf die Gerechtigkeit Gottes. Gott wird eines Tages ein gerechtes Gericht sprechen und alles Unrecht, was nicht, wir Christen sprechen, unter das Kreuz von Golgatha gebracht wurde, was nicht Gott bekannt wurde, wo wir nicht unser Mögliches getan haben, um das wieder in Ordnung zu bringen, wird ans Licht kommen. Gerechtigkeit gehört zum Wesen Gottes. Und Gott wird ein gerechtes Gericht sprechen. Und ich weiß, dass es in dieser Welt unglaublich viel Unrecht gibt. Und vielleicht sitzt auch jemand hier, der ständig übervorteilt wird, sich dagegen nicht wehren kann, immer dumm dasteht. Und vielleicht sitzt aber auch jemand hier, der andere ständig übers Ohr haut und immer gut dasteht. Ich hoffe, dass im zweiten Fall du wachgerüttelt wirst, dass Gott ein gerechtes Gericht sprechen wird. Und dem anderen, der ständig das Gefühl hat, ich kann mich gar nicht wehren, ich werde ständig übervorteilt, für den darf es ein Trost sein, dass Gott alles Unrecht ans Licht bringen wird. Und deshalb die Vollmacht übrigens für diese Gerichtssprechung hat Gott seinem Sohn Jesus Christus übertragen. Wenn du Johannes 5 liest, wirst du das feststellen. Und er selbst hat ja größtes Unrecht hier auf dieser Welt erlitten und weiß, worum es geht. Also Petrus erinnert zunächst einmal die Menschen, die von anderen Menschen Unrecht leiden, an die Gerechtigkeit Gottes. Und dann lesen wir weiter, das eine aber sei euch nicht verborgen, Geliebte, dass beim Herrn ein Tag ist wie 1000 Jahre und 1000 Jahre wie ein Tag. Also ich habe ja in der Schule mal Mathematik unterrichtet, mit der Gleichung habe ich schon ein bisschen Schwierigkeiten. Und wir merken, Petrus will irgendwie deutlich machen, denk an Gottes Zeitrechnung. Denk daran, dass das, was du hier erlebst, aus der Perspektive Gottes eine Millisekunde von der Wirklichkeit ist. Wir haben uns gestern Abend ja teilweise mit dem Buch der Prediger beschäftigt und der Prediger sagt ja, das Leben ist ein Hauch, ein Augenblick. Und es ist ja so, hier vorne der junge Mann, wie alt bist du? Ja, 12. Willst du mal 100 werden? Aha, das ist eine Ewigkeit, oder? Also wenn ich einen 12-Jährigen frage, ob er mal 90 werden will, so alt wie meine Mutter jetzt ist, das ist eine Ewigkeit. Ja, aber wenn ich einen 90-Jährigen frage, wie war das Leben? Das ist ein Hauch, ein Augenblick. Je älter wir werden, desto kürzer empfinden wir das Leben, oder? Und das will Petrus hier deutlich machen. Nun sagen an dieser Stelle manche, ja, das ist ja ein billiger Trost. Ihr Christen vertröstet uns immer auf die Ewigkeit. Nein. Wir vertrösten uns nicht nur auf die Ewigkeit, sondern wir werden heute schon vom Himmel her getröstet. Und das ist ein großer Unterschied. Und das macht nicht nur Petrus, das macht auch Paulus. Und auch heute Abend gibt es eine Hausaufgabe. Und bitte lest einmal zu dieser Frage von heute Abend Römer 8. Das ist für mich ein Kapitel der Bibel, was am tiefsten diese Frage behandelt. In dem ersten Teil geht es um Glaube, dann geht es um Hoffnung und dann geht es um die Liebe Gottes. Und Paulus schreibt in Römer 8, Vers 18, die Leiden der Jetztzeit sind nicht wert, verglichen zu werden mit dem, was uns künftig erwartet. Im Bild gesprochen baut Paulus so eine Balkenwaage auf, legt all das Leid der Welt hinein und es wiegt schwer. Wenn du den 2. Korintherbrief liest, dann merkst du auch, was Paulus alles gelitten hat. Und dann legt er in die andere Waagschale das, was uns Christen in der Herrlichkeit erwartet. Und er sagt, das ist nicht wert, miteinander verglichen zu werden. Mir sagte einmal jemand, mein Trost ist die Ewigkeit, damit ich die Diesseitigkeit ertragen kann. Das sagt ein Schwerkranker. Mein Trost ist die Ewigkeit, damit ich die Diesseitigkeit ertragen kann. Oder ein anderes schönes Zitat, was ich fand, auch die Leiden, das Rätselhafteste, was es in dieser Welt gibt, verlieren ihre große Bedeutung in einem Leben, das eine unendliche Fortsetzung hat. Und das will Petrus hier den leidenden Christen deutlich machen. Das, was du hier erlebst, ist eine Millisekunde von der Wirklichkeit und danach kommt die Ewigkeit. Und dann schreibt er weiter, der Herr verzögert nicht die Verheißung, wie es einige für eine Verzögerung halten, sondern er ist langmütig euch gegenüber, da er nicht will, dass irgendwelche verloren gehen, sondern alle zur Buße kommen. Das Dritte, was Petrus hier deutlich macht, ist Gottes Geduld. Stell dir mal vor, Gott hätte alles Unrecht, was wir, was du und ich begangen haben im Leben, unmittelbar nach seinen Maßstäben gerichtet. dann wäre dieses Zelt leer. Die Tatsache, dass Gott den Menschen noch gewähren lässt, dass er sich gegenseitig das Leben schwer machen kann, ist ein Beweis für die Geduld Gottes. Das macht Petrus hier deutlich. Gottes Herz blutet, wenn er sieht, wie wir uns teilweise das Leben zur Hölle machen. Aber er lässt den Menschen gewähren, damit er zur Umkehr kommt. Es ist ein Zeichen für Gottes Geduld. Und die Tatsache, dass wir uns heute Abend mit diesem Thema beschäftigen dürfen, ist auch ein Ruf Gottes zur Umkehr. Ich lasse das mal bei dem schottischen Apologeten C.S. Lewis. Er schreibt, Schmerzen sind Gottes Megafon, um eine taube Welt aufzuwecken. Und ich glaube, er hat recht. Und ich habe das immer wieder in den letzten Jahrzehnten erlebt, dass Leid auch oft das Stoppschild im Leben eines Menschen war und er anfing, über das Wesentliche nachzudenken. Und das konnte ich heute auch auf der Beerdigung sagen. Die Beerdigung ist oft ein Ort und ein Zeitpunkt, wo Menschen ins Nachdenken kommen. Ich selbst habe mich anlässlich der Beerdigung meines Großvaters für Jesus Christus entschieden, weil ich genau wusste, mein frommes Dahinleben bringt mich nicht in den Himmel. Ich brauche eine persönliche Beziehung zu Jesus Christus. Sein Beerdigungstag wurde mein Bekehrungstag. Und von daher ist es ein Hinweis auf die Liebe, auf die Geduld Gottes. Aber nun kommen wir zur schwierigsten Kategorie des Leidens, unverschuldetes Leid. Jemand hat immer bewusst, verantwortlich, gesund gelebt und auf einmal bekommt er Krebs. Oder er wird unterwegs angefahren, er hat nichts getan und ist auf einmal querschnittsgelähmt. Es gibt so viel, viel Leid. Und ich habe festgestellt, wenn wir überhaupt im Ansatz eine Teilantwort auf diese schwierigste Kategorie des Leidens haben wollen, dann brauchen wir zunächst einmal das richtige Gottesbild. Denn ich glaube, wir machen folgenden Fehler im Denken. Wir erleben hier Chaos, wir erleben Krankheit, Schmerzen. Und aus dem, was wir hier in dieser Welt sehen, ziehen wir Rückschlüsse auf das Wesen eines unsichtbaren Gottes. Und zwar in der Regel negative Rückschlüsse. Und das ist aus meiner Sicht nicht fair. Ich lasse dazu ein schönes Beispiel. Ich weiß nicht, wer ihn noch gekannt hat. Professor Dr. Wilder Smith war Chemiker, kam aus England. Und in den Nachkriegsjahren, da hat er Studenten, auch mir hat er unheimlich viel geholfen durch seine Literatur, auch schwierige Fragen mal neu zu durchdenken und Antworten darauf zu finden. Und er hat ein kleines Büchlein verfasst über das Thema Leid. Und da beschreibt er genau diesen Gedanken, den ich jetzt erwähnte, Rückschlüsse ziehen aus dem zerstörten Sichtbaren auf das Wesen des Unsichtbaren. Und er beschreibt, ich kam nach dem Krieg nach Köln, ging über den Domplatz und sah das zerstörte Bauwerk Kölner Dom. Und dann sagte er, ich wäre doch nie auf die Idee gekommen, aus dieser zerstörten Ruine negative Rückschlüsse zu ziehen auf die Architekten. Im Gegenteil, noch in der zerstörten Ruine war etwas zu erkennen von der Genialität der Architekten. Und so ist das bis heute. Selbst in der zerstörten Schöpfung ist etwas zu erkennen von der Genialität des Schöpfers. Von daher, wenn wir im Ansatz eine Antwort suchen auf diese schwierigste Kategorie des Leidens, brauchen wir das richtige Gottesbild. Und das möchte ich uns gerne vorstellen. Wenn wir die Bibel lesen, dann stellen wir zunächst einmal fest, Gott hat das Böse nicht gewollt. Er hat es zugelassen. Aber als er den Menschen geschaffen hatte, hat er gesagt, es war gut. Und nach dem Menschen, es war sehr gut. Seine Schöpfung war vollkommen. Nun stellt man natürlich sofort die Frage, ja, aber warum hat Gott überhaupt die Möglichkeit gegeben, dass der Mensch in Sünde fallen konnte, dass er ein Gebot übertreten konnte? Er hätte den Menschen doch so schaffen können, dass er nichts Böses tun konnte. Nun, Gott hat uns in seinem Bild geschaffen, ihm ähnlich geschaffen. Und dazu gehört eben auch, dass wir Persönlichkeiten sind, die sich entscheiden können. Wir Menschen sind für Gott ein ernstzunehmendes Gegenüber. Und er hat uns dieses Gebot gegeben, damit wir ganz bewusst, freiwillig in der Gemeinschaft mit ihm leben. Und von daher ist das Gebot gegeben worden, um auch deutlich zu machen, es gibt einen Unterschied. Ein Unterschied zwischen Gott und Geschöpf. Der Baum der Erkenntnis, den Gott da ins Paradies gestellt hat, der Erkenntnis des Guten und des Bösen, will sozusagen eine Grenze markieren zwischen Geschöpf und Schöpfer. Und wenn der Mensch das beachtet und hier Halt macht, dann bringt er damit zum Ausdruck, jawohl, du bist der Schöpfer und ich bin das Geschöpf und eben nicht mehr. Wir sind nicht Gott. Wir sind Gott ähnlich geschaffen, aber dazu gehört eben auch, dass wir in einem persönlichen Frage-Antwort-Verhältnis zu Gott leben. Gott redet zu uns, auch in diesen Tagen, und wir können darauf reagieren. Und genau deswegen gibt es dieses Gebot, oder hat Gott dieses Gebot gegeben. Nun, der Mensch übertritt das Gebot, das Gott ihm gegeben hat. Und das hatte natürlich katastrophale Folgen. Von der Bibel her müssen wir sagen, die Lawine des Leidens kam ins Rollen, als der Mensch so sein wollte wie Gott. Und das gilt bis heute. Immer dann, wenn der Mensch nicht begriffen hat, dass er höchstens der Zweite im Universum ist, dann ist der Teufel los. Immer wenn Menschen sich zu Göttern erheben, ist der Teufel los. Und das hat alles durcheinander gebracht. Und ich habe euch mal aus einem Unterrichtsmaterial, was wir für den Bibelunterricht gemacht haben, eine Folie mitgebracht. Ich hoffe, man kann es einigermaßen von hinten lesen, aber ich will das gern erklären. Dadurch, dass der Mensch das Gebot Gottes übertreten hat, wird das Verhältnis Gott-Mensch gestört. Gott hat gesagt, des Tages, da du davon isst, wirst du sterben. Nun, Adam lebte ja noch einige Jahrhunderte. Deshalb in der Bibel ist der Tod immer Trennung. Und der geistliche Tod ist die Trennung zwischen Gott und seinem Geschöpf, dem Mensch. Und dann merken wir, dass die Sünde Auswirkungen hat. Es gibt die erste Ehekrise. Es gibt den ersten Mord in der ersten Familie. Das müssen wir uns mal überlegen. Und das Verhältnis Mensch und Schöpfung kommt auch durcheinander. Gott hatte dem Menschen gesagt, du sollst die Schöpfung bewahren, bebauen. Ordentlich, verantwortungsbewusst mit der Schöpfung umgehen. Aber seit dem Sündenfall zerstört der Mensch die Schöpfung, aber die Natur bedroht auch den Menschen. Naturkatastrophen, Erdbeben, wilde Tiere, giftige Schlangen, alles das kommt durcheinander. Und so schreibt Paulus, ich bin wieder bei Römer 8, dass die ganze Schöpfung unter der Sünde seufzt und sich nach Erlösung sehnt. Also hier haben wir zunächst einmal die Folgen der Sünde. Die Lawine des Leidens kommt ins Rollen durch den Verlust der Gottesbeziehung, als der Mensch so sein wollte wie Gott. Das ist immer so, wenn der Mensch Gottes Gebot in den Wind schlägt, erntet er Sturm. Und das gilt bis heute. Nun mag man jetzt fragen, ja, aber was tut Gott denn, nachdem sein Geschöpf in die falsche Richtung läuft? Ja, ihr Lieben, das ist das Geniale. Gott ist Liebe und Gott setzt seiner Liebe die Krone auf. Wir finden tatsächlich eine Antwort auf das Ganze, was hier geschehen ist, wenn wir nach dem Wesen der Liebe fragen. Ich habe mich 1976 habe ich mich in meine heutige Frau verliebt, in Norwegen auf einer Freizeit. 1979 habe ich sie gefragt, ob sie sich vorstellen könnte, meine Frau zu werden. Nun ist meine Frau 32 Zentimeter kürzer als ich. Ich hätte sie ans Schlawittchen packen können und sagen, du wirst meine Frau. Nein, nein, ich habe um Liebe geworben. Und das Werben um Liebe schließt immer das Risiko mit ein, dass der, um den ich werbe, sich gegen mich entscheidet. Wahre Liebe basiert immer auf einer freiwilligen Entscheidung. Und dieses Risiko ist Gott unzählige Male eingegangen. Als der Mensch in die falsche Richtung lief, ist das eigentlich ein Beweis für die Liebe Gottes. Denn er lässt dem Menschen diese Freiheit, diese Möglichkeit, sich gegen ihn zu entscheiden. Aber ich sagte, Gott setzt seiner Liebe noch die Krone auf. Denn als der Mensch in die falsche Richtung lief, da lesen wir, dass Gott das Problem lösen wird. Er wird jemand senden, der der Schlange den Kopf zertreten wird. Da haben wir einen ersten Hinweis auf diese wunderbare Botschaft, die wir hier jeden Abend verkündigen dürfen, nämlich, dass Jesus Christus, der Erlöser, in die Welt gesandt wird, um das Sündenproblem zu lösen. Als der Philosoph Robert Spähmann gefragt wurde in einem Spiegel-Interview, wo war Gott in Auschwitz? Da antwortete er mit zwei Worten: am Kreuz. Ihr Lieben, der große Trumpf in der Hand Gottes, immer dann, wenn wir schwierige Fragen bearbeiten, der große Trumpf ist das Kreuz von Golgatha. Und das kann ich nicht genug betonen, denn hier am Kreuz betet Jesus: mein Gott, warum hast du mich verlassen? Weil der Mensch Gott verlassen hat, wird der Menschensohn am Kreuz verlassen und nimmt all das Leid dieser Welt auf sich. Und ihr Lieben, das hat einen tiefen seelsorgerlichen Aspekt. Denn Dietrich Bonhoeffer schreibt: nur ein Gott, der leidet, kann den Ausweg aus dem Leid zeigen. Nur ein Gott, der leidet, kann auch wirklich trösten. Und von daher setzt Gott seiner Liebe die Krone auf, als der Mensch in die falsche Richtung lief. Und er kündigt den Retter an, Jesus Christus. Und vielleicht, wenn wir jetzt mal weiter in die Heilsgeschichte weiterschreiten, dann stellen wir vielleicht jetzt mal die Frage: warum lässt Gott das denn zu? Ein Diener des hohen Priesters schlägt Jesus ins Gesicht. Warum lässt Gott das zu, dass man ihn schlägt und ihm eine Krone aus Dornen aufsetzt? Warum lässt Gott das zu? Weil er uns Menschen liebt. Es gibt keinen größeren Beweis für die Liebe Gottes, als dass er seinen Sohn Jesus Christus für uns Menschen dahingibt. Nun die Frage: wie reagiert Gott im Einzelfall? Und dazu habe ich euch einen Text mitgebracht aus dem Johannesevangelium. Jesus sieht einen Menschen, der unverschuldet krank ist, nämlich blind von Geburt. Und da lesen wir in Johannes 9 in den ersten drei Versen: als er, also Jesus, vorüberging, sah er einen Menschen blind von Geburt. Und seine Jünger fragten ihn: Rabbi, wer hat gesündigt, dieser oder seine Eltern, dass er blind geboren wurde? Und Jesus antwortete: weder dieser hat gesündigt, noch seine Eltern, sondern damit die Werke Gottes an ihm offenbart würden. Was mir hier wichtig geworden ist, und das, was das Gottesbild betrifft, ihr Lieben, Gott leidet mit. Und nur ein Gott, der leidet, kann wirklich trösten. Wisst ihr, Jesus ist nicht der ferne Gott, der Unnahbare, sondern er lebt mitten in dieser Welt. Sein Herz blutet, wenn er das Leid sieht, das viele auch vielleicht von euch tragen müssen. Und er leidet mit, er bleibt stehen. Er sieht diesen blind Geborenen. Er kümmert sich. Und das tut Jesus bis heute. Und das macht mir ganz viel Mut, wenn ich die Bibel daraufhin lese, dass ich einen Gott habe, der mitfühlt. Einen Gott, der sich eins macht mit dem Leid. Und deshalb kann Paulus auch schreiben aus dem Gefängnis in Rom in Philipper 4, dass wir all unsere Not rausschreien dürfen und Gott sagen dürfen. Als mein Schwager da oben im Geröllfeld lag und meine Schwester und ich unten am Geißalbsee standen, der Notarzt oben vom Hubschrauber abgelassen wurde, da haben wir zu Gott geschrien: lass Bernhard überleben. Wir haben unsere Not rausgeschrien. Und ihr Lieben, das dürfen wir. Das dürfen wir tatsächlich. Wir dürfen all unsere Nöte Gott sagen. Und wir Christen sprechen ja, wenn wir vom Gebet sprechen, oft von dem tiefen Durchatmen der Seele. Es darf unsere Seele frei machen, dass wir mal rausschreien, was uns Not macht. Und Gott lädt uns dazu ein. Aber gleichzeitig macht Paulus auch deutlich in Philipper 4, dass wir uns dabei eine dankbare Grundhaltung bewahren dürfen und sollten. Und das ist etwas, was nicht ganz leicht ist, aber ich habe es persönlich erlebt, als wir am Abend in der Leichenhalle in Oberstdorf standen und Abschied nahmen von meinem Schwager, sagte der diensthabende Arzt, ihr Schwager hatte mindestens 5 Frakturen und den ganzen Schädel hinten auf. Heute nehmen wir an, dass Bernhard einen Herzinfarkt auf dem nicht gefährlichen Weg hatte und dann runterstürzte. Und wenn ich ihn so fallen sah, er hat sich nicht zusammengezogen. Normalerweise nimmt man seine Hände, um seinen Kopf zu schützen. Er fiel wie ein nasser Sack mit dem Hinterkopf auf einen Felsen. Und in dem Moment wurden wir dankbar. Wisst ihr warum? Der holländische Kronprinz lag zu der Zeit immer noch im Koma. Monatelang. Und wir wussten, Bernhard ist am Ziel. Für ihn sind alle Fragen geklärt. Für uns bleiben bis heute viele Fragen offen. Und deshalb, wir Christen haben wirklich die Chance, auch in solch einer Not Danke zu sagen. Ich weiß, als ich dann nach Heiger-Steinbach zurückkam in meinen Heimatort, und das ging ja gleich durch die Medien, dass ein Hesse am Nebelhorn abgestürzt ist, da wurde ich so ein bisschen mit Unterton gefragt, wie konntest du denn da noch beten? Dann habe ich das genauso erzählt, wie Paulus das hier im Philippa 4 sagt. Ich sage, das habe ich erlebt. Ich habe meine Not rausgeschrien. Am Abend konnten wir danken. Und dann hat uns ein tiefer Friede, von dem Paulus schreibt, hat unser Herz bestimmt, unser Denken bestimmt, unsere Gedanken bestimmt. Und das ist das Geniale, wenn man zu diesem Gott kommt, der zu seinem Wort steht. Ich lasse das mal bei Joni Erickson. Sie hatte ja am 30. Juli 67 mit 17 Jahren einen schweren Badeunfall, querschnittsgelähmt. Und sie schreibt, nur Christen können Leid mit Dank akzeptieren. Sie tun das in dem Bewusstsein, dass sie etwas aus der Hand Gottes empfangen, was nicht nur zu seiner Ehre, sondern auch zu ihrem eigenen Guten ist. Und das ist einfach genial. Das kann der Mensch normalerweise gar nicht nachvollziehen, aber das ist etwas, was man erleben kann. Ich weiß nicht, wer von Ihnen, wer von euch den Namen Irmgard Grunwald schon mal gehört hat. Ist eine unserer Autorinnen gewesen. Sie hatte von 2001 bis 2018 ALS, eine ganz heimtückische Nervenkrankheit. Im Alter von 57 Jahren durfte sie dann zu ihrem Heiland gehen. Ich habe sie damals beerdigt in der Nähe von Köln. Und sie hat mir mal gesagt, weißt du, gäbe es kein Leid, würde mir auch etwas fehlen. Ja, es würde uns eine Erfahrung fehlen, die wir im Leid machen. Nämlich die Erfahrung barmherziger Zuneigung. Oder ich könnte es mal ganz kurz sagen, gäbe es kein Leid, gäbe es kein Mitleid. Und wir würden noch mehr als Menschen nebeneinander herleben. Und das tut ja gut, gerade wenn man in einer Gemeinschaft lebt, in einer christlichen Gemeinde lebt. Und man hört auf einmal, man betet füreinander. Und dann wird man gefragt, wenn man in die Gemeinde kommt, wie geht's euch denn? Wir haben für euch gebetet. Das ist ja auch eine schöne Erfahrung, die man machen kann. Und Leid lässt dann oft auch zusammenrücken und hilft. Und so preist Paulus Gott als den Gott alles Trostes, der uns tröstet in aller Not, damit wir wiederum die trösten können, die in allerlei Not sind. Und das ist auch der Sinn einer christlichen Beerdigung, wie ich sie heute erlebt habe, dass wir einander Trost zusprechen, um die zu trösten, die wiederum auch andere trösten können, die in tiefem Leid stecken. Gott leidet mit. Das ist ein wunderbarer Wesenszug Gottes. Aber wir sehen noch etwas in dieser kurzen Begebenheit aus Johannes 9, dass Gott souverän ist. Guck mal, es ist ja schon erschreckend, die Jünger stellen ja sofort die Frage, wer hat gesündigt, dieser oder seine Eltern? Nun ist eigentlich paradox, ne? Wenn jemand blind geboren ist, dann kann er selber noch nicht gesündigt haben. Ich glaube, das versteht jeder. Aber sie fangen auf einmal an nachzudenken, haben die Eltern vielleicht was falsch gemacht? Nun, es gibt natürlich man kann, wenn man Drogen zu sich nimmt oder viel trinkt in der Schwangerschaft, kann das natürlich schon Folgen haben. Aber Jesus macht hier ganz deutlich, die Schuldfrage ist fehl am Platz. Indem er sagt, weder dieser hat gesündigt, noch seine Eltern, sondern damit die Werke Gottes an ihm offenbart werden. Ich glaube, dass das eine ganz entscheidende Aussage von Jesus Christus ist. Er macht damit, will damit nicht sagen, dass diese Familie sündlos ist. Sie sind genauso Sünder wie du und ich. Aber die Krankheit hat keinen unmittelbaren Bezug zu einer Sünde, ist nicht die Ursache einer Sünde. Und ich glaube, dass das wichtig ist, auch heute zu betonen, gerade in der heutigen Christenheit. Vielleicht hast du das auch schon mal gehört, ja, du musst nur richtig glauben, du musst mal einen Monat fasten, du musst nur richtig beten, dann wirst du wieder gesund. Das hängt ja mit deiner Frömmigkeit zusammen, dass dir da was fehlt. Und dann lass dich mal frei beten von einer Krankheit. Ihr Lieben, das ist uns nicht verheißen. Das ist uns nicht verheißen. Und das macht Jesus hier deutlich. Dieses Prinzip Ursache, Wirkung, was ja hier in der Frage der Jünger steckt, das ist im Grunde ein heidnisches Gottesbild. Man verhält sich falsch und kriegt sofort einen drüber. Aber das ist nicht das Gottesbild der Bibel. Und ich habe sogar manchmal den Eindruck, dass gerade die, die ganz fromm leben, die bewusst mit Jesus leben, ob ganz tief unten durch müssen. Wisst ihr, an wen ich immer wieder denken muss, wenn ich über diesen Gedanken nachdenke? Paul Gerhardt. Mit 12 Jahren verliert er seinen Vater, mit 14 Jahren seine Mutter, also mit 14 vollweise. Mit 48 heiratet er Anna Berthold. Von ihr bekommt er 5 Kinder. 4 Kinder werden durch irgendwelche Ursachen, Pest und was damals alles abging, 30-jähriger Krieg, sterben. Paul Gerhardt verliert noch seine Pfarrstelle. Im unendlich tiefen Leid hat dieser Mann dann Lieder geschrieben, die bis heute unzähligen Menschen Trost und Hoffnung geben. Und eins seiner bekanntesten Lieder, was in der Zeit entstanden ist, befiehl dem Herrn deine Wege. Weg hast du aller Wegen. An Mitteln fehlt dir's nicht. Merken wir etwas? Gott lässt auf ganz tiefes Leid zu. Und einer der frommsten, der Frommen, war natürlich Paulus. Und Paulus hatte eine Krankheit. Er hat gebetet und der Herr macht ihm deutlich, ich nehme sie nicht von dir. Lass dir an meiner Gnade genügen. Kannst du nachlesen in 2. Korinther 12. Das heißt, Frömmigkeit, tiefer Glauben, Hingabe an Jesus ist keine Garantie für ein angenehmes Leben. Ganz im Gegenteil lässt Gott das oft zu, damit wir ein Zeugnis seiner Größe, seiner Souveränität sind. Aber ich denke, hier steckt ja noch was anderes drin. Seht einmal, Jesus sagt, dieses Leben ist dazu da, damit die Werke Gottes an ihm sichtbar werden. Was war das denn für ein Leben? Das war ein armseliges Leben. Der Mann war ja nicht nur ein medizinisch gesehen hoffnungsloser Fall. Der Mann war ein sozialer Notfall. Der musste jeden Tag betteln, um zu überleben. Es gab keine Sozialversicherung, kein Bürgergeld. Sowas gab es alles nicht zur Zeit Jesu. Der Mann musste betteln, um überhaupt zu überleben. Und wie oft wird er Fußtritte gekriegt haben? Er war ja blind, der konnte ja nicht sehen, wer ihn trat. Du tauge nichts, belastest nur das Bruttosozialprodukt, bringst ja nichts für die Gesellschaft. So wird es manchmal zugegangen sein. Und jetzt sagt Jesus, er ist dazu da, damit die Werke Gottes an ihm sichtbar werden. Ihr Lieben, hier ahnen wir etwas von der Größe göttlicher Ethik. Jedes Leben, angefangen beim ungeborenen Leben, jedes Leben, auch das kranke Leben, was du vielleicht jetzt vor Augen hast, hat einen heiligen, unantastbaren Sinn. Gott gibt Leben und Gott nimmt Leben. Manchmal viel zu früh, wie ich das heute auf der Beerdigung gesagt habe, mit 61. Aber er ist der Herr des Lebens. Und vielleicht denkst du jetzt an jemanden, der in deiner eigenen Familie lebt und rund um die Uhr gepflegt werden muss. Auch dieses Leben hat einen heiligen, unantastbaren Sinn. Und wir sind in unserer Gesellschaft mit großen Schritten dabei, auf die Euthanasie zuzugehen, dass man das Leben, was nur noch die Kassen belastet, einfach beseitigen will. Ist ja auch kein Geld mehr da. Jetzt Pflegestufe 1 soll beseitigt werden, weil man das Geld für irgendeinen Irrsinn ausgegeben hat. Und da merken wir, wie wichtig es ist, dass wir an dieser christlichen Ethik festhalten. Jedes Leben, jedes Leben, jedes Leben hat einen heiligen, unantastbaren Sinn. Und wenn es das hilflose Leben in deiner nächsten Umgebung ist, dann hat es gewiss den Sinn, dass wir mal wieder dankbar werden für das, was wir noch können. Und vielleicht auch mal die Frage stellen, wie konnte Gott denn das Gute bisher in meinem Leben zulassen? Gott ist souverän und es steht fest, Gott hat mit jedem Menschen einen wunderbaren Plan. Eine meiner Großmütter hatte ein Hobby, so ein großes Gitternetz mit verschiedenen Farbbereichen. Und da zog die so lange Fäden durch. Wisst ihr noch, wie man das nannte? Knüpfen. Knüpfen. Wir Kinder sahen nur Knoten, nur Chaos, durcheinander. Aber hinterher an der Wand Matterhorn, fliegende Adler über die Alpen oder was weiß ich, die klassischen Motive. Und ich denke, genau das ist es. Wir sind sehr beschränkt in unserer Perspektive. Aber aus der Perspektive Gottes betrachtet, entdecken wir irgendwann einen wunderbaren Plan. Meiner Frau und mir geht es manchmal so, dass wir manches Leid, was wir erlebt haben, nicht nochmal durchleben möchten. Aber wir möchten es auch nicht missen, weil wir um Erfahrungen mit Gott reicher geworden sind. Weil wir im Nachhinein auch Plan Gottes erkannten, aber längst nicht immer. Nun, wir wollen immer alles gerne verstehen. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir vom Verstehen wollen zum Vertrauen kommen in diesen Gott, der uns liebt, der mitleidet, der souverän ist und der einen wunderbaren Plan mit uns hat. Natürlich, wir müssen alle vorwärts leben, aber wir können oft nur rückwärts verstehen. Und von daher ist es gut, wenn wir diesem Gott vertrauen, der uns irgendwann auch die Augen öffnen wird für etwas, was wir heute nicht verstehen. Ich habe heute noch auf der Beerdigung gesagt, für Joachim sind alle Fragen geklärt. Für uns, für die Hinterbliebenen, bleiben manche Fragen offen. Die Bibel sagt ja, wir können nie tiefer fallen als in Gottes Hand. Das heißt, je hilfloser wir werden, je tiefer wir fallen als Christen, desto näher kommen wir Gottes Hand. Und das ist das Schöne, dass wir diesem Gott vertrauen dürfen. Einer der ganz Großen, der relativ früh gestorben ist, ein Genie, der Mathematiker Blaise Pascal hat das mal so schön ausgedrückt und das ist, fängt ja typisch philosophisch an. Herr, ich weiß, dass ich nur eines weiß, dass es mir gut ist, dir zu folgen und dass es mir schädlich ist, dich zu beleidigen. Ich weiß nicht, was mir nützlicher ist, Gesundheit oder Krankheit, Reichtum oder Armut. Diese Entscheidung liegt in deinem Willen verborgen, den ich anbeten und nicht ergründen will. Ich denke, das ist die richtige Haltung. Römer 8, Paulus schreibt, denen, die eine intensive Liebesbeziehung zu Gott haben, denen, die Gott lieben, werden eines Tages alle Dinge zum Guten dienen. Ich weiß, man muss mit diesem Satz sehr vorsichtig sein. Den kannst du schlecht jemandem sofort zusprechen, wenn er tiefes Leid erlebt. Aber es ist eine Tatsache und daran möchte ich gerne festhalten, Gott hat mit jedem Menschen einen wunderbaren Plan. Ich weiß nicht, wer von euch den Namen Paul Deitenbeck oder den Pfarrer Paul Deitenbeck aus Lüdenscheid gekannt hat. Als seine 2-jährige Tochter verstarb, sagte er, Gott war das Verwunden wichtiger als das Wunder. Gott war das Verwunden wichtiger als das Wunder. Was für eine vorbildliche Haltung. Gott hat auch mit diesem 2-jährigen Kind einen wunderbaren Plan. Bevor ich ein persönliches Zeugnis gebe mit einem Mann, den ich vor einigen Jahren getroffen habe, fasse ich zunächst mal zusammen, um nochmal deutlich zu machen, worauf es ankommt, wenn es um diese schwierige Kategorie des Leidens geht. Du hast vielleicht gemerkt, es ist wichtig, dass wir mal über das biblische Gottesbild nachdenken, dass wir uns informieren. Gott will nicht, dass wir dumm sterben. Deshalb darfst du in seinem Wort der Bibel lesen und darfst ihn kennenlernen. Und damit fängt alles an. Dann darfst du zu Gott reden, darfst deine Not rausschreien. Wir Christen nennen das Beten. Und dazu brauchst du keine auswendig gelernten Verschen, sondern du darfst einfach so, wie dir zumute ist, zu Gott schreien und deine Not rausrufen. Und dann lebe im Bewusstsein, dass Gott mit dir etwas vorhat, dass er dich gebrauchen will. Und tu das, was Jesus dir deutlich macht, durch sein Wort, im Gespräch mit anderen Christen, durch Erfahrungen im Alltag. Alles, was du erleben darfst, hat einen tiefen Sinn, auch wenn wir es jetzt noch nicht verstehen. Und es ist wichtig, dass wir als Menschen lernen, Jesus Christus konkret zu gehorchen und vor allen Dingen Gemeinschaft suchen, auch mit anderen Christen. Manche machen ja den Fehler, wenn sie Leid erleben, dann igeln sie sich ein und stellen die Stacheln nach außen, wollen mit niemand etwas zu tun haben. Aber ich denke, das ist verkehrt. Öffne dein Herz, öffne dein Leben und suche Gemeinschaft mit anderen. Das macht stark. Das erste Mal traf ich Dirk 1991. Ich sprach über das Thema von heute Abend. Ihr werdet zugeben, dass ich da noch ein bisschen jünger war, 91. Und ich stehe da vorne als junger Mann mit weniger Lebenserfahrung als heute. Und während ich spreche, wird links in den Gang ein junger Mann im Rollstuhl reingefahren. Das durchzuckte mich als Redner. Nur nachdem ich meine Rede gehalten hatte, bin ich auf ihn zugegangen und habe ihn gefragt, konnte ich Ihnen irgendwie helfen mit dem, was ich von da vorne gesagt habe. Und da sehe ich ihn noch wie heute. Er guckte so hoch aus seinem Rollstuhl und sagte, ich bin Christ. Mit anderen Worten, machen Sie sich mal keine Sorgen. Und dann erzählte er seine Geschichte. Dirk Langenbach aus Kreuztal. Ich war 20 Jahre alt, als ich beim schweren Motorradunfall lebensgefährlich verletzt wurde. Und seitdem bin ich querschnittsgelähmt. Ich bin mir jedoch sicher, dass mein Weg zum Glauben an Jesus Christus und damit zum ewigen Leben nur über den Rollstuhl führte, weil ich anders nie auf Gott gehört hätte. Heute kann ich Gott für meinen Weg und sogar für meinen Rollstuhl danken, denn ich habe viel mehr gewonnen als verloren. Der Tod hat für mich seinen Schrecken verloren, denn wer den Sohn Gottes hat, der hat das Leben. Und denkst du vielleicht, ja, der war damals Anfang 20, das war so eine erste Euphorie. Ich habe ihn die ganzen Jahre immer wieder getroffen in der Gemeinde, wo er zu Hause ist. Ich war in Weidenau in der Bismarckhalle, habe über das Thema gesprochen, wer wird reingefahren? Dirk. Also das hat er wirklich ganz tief in seinem Leben so erlebt, wie Jesaja das berichtet von einem jüdischen König Hiskia in Jesaja 38. Zum Heil wurde mir bitteres Leid. So ist manches Leid tatsächlich das große Stoppschild im Leben, dass wir mal wieder anfangen, über das Wichtige nachzudenken. Und das bezeugt Dirk Langenbach aus Kreuztal hier in diesem Zeugnis, was du auch in einem Buch, was ich dir gleich empfehle, nachlesen kannst, in einer ausführlichen Weise, wie das damals passiert ist. Das Stoppschild im Leben. Und diesen Vers hat er mir damals zitiert, den ich gerne am Ende eines Vortrags immer wieder hier auf Folie habe. Wer den Sohn hat, hat das Leben. Wer den Sohn Gottes nicht hat, hat das Leben nicht. Dies habe ich euch geschrieben, damit ihr wisst, dass ihr ewiges Leben habt, die ihr an den Namen des Sohnes Gottes glaubt. Ich fand bei einem alten Dichter aus dem 17. Jahrhundert den Satz, früher war der Tod ein Henker, aber das Evangelium macht ihn zu einem Gärtner. Früher war der Tod ein Henker, aber das Evangelium macht ihn zu einem Gärtner. Vielleicht kennen einige von euch den Namen Timothy Keller. Er ist 2023 an Krebs gestorben und sein letztes Buch beschäftigte sich mit dem Thema Tod. Und in seinem Buch fand ich den schönen Satz, früher konnte uns der Tod zerstören, aber jetzt kann er uns nur noch in Gottes Boden pflanzen, damit wir etwas Außerordentliches werden. Ist das nicht eine ganz andere Perspektive zum Thema Leid und Tod? Oder ich denke an Moody, den großen Evangelisten aus Chicago, der Tausende zu Christus führen durfte. Bald werden sie in den Zeitungen lesen, dass Dwight Moody tot ist. Glauben Sie es nicht, ich werde lebendiger sein denn jetzt. Ich musste vor einiger Zeit bei uns im Dorf eine Beerdigung halten und ich kannte die Person, die ich beerdigen sollte, gar nicht, wusste auch nicht, in welcher Beziehung sie zu Jesus Christus steht. Dann habe ich immer überlegt, wie kann ich das Wesentliche auf den Punkt bringen. Dann ist mir Folgendes klar geworden. Jeder Mensch lebt dem Tod entgegen, aber als Christ sterbe ich dem Leben entgegen. Und ihr Lieben, das ist der Unterschied. Und das gewinnen wir durch die Beziehung zu Jesus Christus, eine lebendige Hoffnung. Und dann habe ich auch immer große Freude, wie heute bei Joachim, von dem ich weiß, dass er im Himmel ist. Und seine Frau wird ihm folgen und sie werden sich wiedersehen. Was für eine Freude, was für eine Zuversicht. Wir wissen, dass wir alle Todeskandidaten sind. Aber dann zu wissen, ich habe Leben, Leben in Jesus Christus und ich sterbe dem Leben entgegen. Für uns Christen kann es nur besser werden. Ich sage immer gerne, wir sind im Himmel noch nie so nah wie heute. Nicht, weil wir in Fallbad hier im Zelt sitzen und vielleicht bald da oben im Himmel sind. Nein, wir sind mit jeder Sekunde kommen wir dem Himmel ein Stück näher. Das ist lebendige Hoffnung. Und das wünsche ich jedem, der heute Abend hier im Zelt sitzt, dass er diese lebendige Beziehung zu Jesus Christus für sich annimmt, Jesus in sein Leben einlädt und ganz bewusst ein neues Leben beginnt und dann auch mit Dirk Langenbach sagen kann, wer den Sohn hat, der hat wirklich Leben. Amen.